Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zum letzten WM-Spezial Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und es freut mich riesig, auf verschiedensten Ebenen endlich wieder mal mit Ihnen verbunden zu sein. Sie sind beide unsere Golden Boys gewesen, jetzt während dieser WM an der Podcast-Front. Ich bin digital verbunden mit dem Till und dem Linus. Ciao, Boys, herzlich willkommen wieder.
Ciao zusammen, ciao alle.
Sali Walle, welcome back. Es war jetzt ein paar WM-Spezial ohne dich. Jetzt noch die reingeschoben, die mit dem Coffee aufgenommen hast. Und die war auch sehr cool gewesen. Insofern freue ich mich, sind wir jetzt so wieder mal zu dritten.
Ja, mega. Ich habe mich auch gefreut, jetzt endlich wieder mal mit euch können. Vor allem auch zu dritt ist schön, dass es jetzt noch so auf die letzte WM-Spezialfolge geklappt hat. Ihr habt das natürlich hervorragend gemacht und es hat immer Spass gemacht, euch zuzuhören. Von dem her ist es auch mal cool gewesen, das ein bisschen aus der Distanz zu folgen. Umso schöner ist jetzt, jetzt wo es vorbei ist, quasi nochmal können gemeinsam ein Fazit ziehen, ja?
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir starten gerade mit dem, was gestern passiert ist, oder? Mit dem unglaublich spannenden Final. Ich weiss nicht, ist irgendjemand hier in der Runde nicht für Spanien gewesen?
Also, ich muss schon vielleicht doch noch ganz kurz ausholen. Ich habe im letzten WM-Special ja schon gesagt, dass ich noch länger zu gnagen hatte an dem Schweiz ausscheiden. Und das hat sich wirklich tatsächlich eigentlich bis gestern angezogen, dass ich jetzt nicht irgendwie an der WM-Finale angegangen bin und da gross in das in die Storyline eingestiegen bin, wo da ja überall rumgegangen ist, dass alle auf der Welt gegen Argentinien sind, außer Argentinien selber, aber im Matchverlauf, auf den können wir sicher noch zu sprechen, sind dann meine Sympathien schon relativ klar Richtung Spanien gegangen.
Ich kann mich da auch ein bisschen im Till anschliessen. Also ich habe auch meine Sympathien eher bei Spanien gehabt, sicher auch unter anderem wegen dem Spiel, wo Argentinien gezeigt hat gegen die Schweiz. Auch ich glaube, Till, wir haben irgendwo durch noch kurz uns ein bisschen Austausch gehabt. Hat es knabbern gehabt, auch. Ich finde jetzt auch, ehrlich gesagt, nach dem Spiel gestern ist es nicht unbedingt besser geworden. aber ich wäre jetzt durchaus bereit gewesen, aufgrund von der Dramaturgie, wo ich dann trotzdem auch noch ein bisschen nachvollziehen kann mit dem Messi und dem letzten grossen Auftritt auf der Weltbühne. Wenn jetzt Argentinien ein gutes Spiel gemacht hat und sich den Titel verdient hätte, dann hätte ich schon können mit dem leben. Aber, Till hat es auch schon ein bisschen angedeutet, da sind wir weiter weg davon gesehen.
Ja, extrem, extrem. Ich glaube, mir ist es ähnlich gegangen wie euch. Also ich bin mit relativ neutralem Mindset ins Spiel rein, schon so ein bisschen Sympathie für die Spanier eher gehabt, einfach weil ich gefunden habe, dass die bis jetzt ein starkes Turnier gespielt haben und eben Argentinien, da Spiel gegen Schweiz schon auch noch ein bisschen gesessen hat und auch sonst oder einfach so der schale Beigeschmack, der so ein bisschen rumgesehen ist. Und dann im Spiel selber ist dann sehr schnell sehr fest gekippt. Also ich bin im Verlauf von dem Spiel zum extrem grossen Fan von der spanischen Mannschaft geworden. Ohne dass die Spanier jetzt mega viel für das hätten müssen machen. Und bin dann schon sehr erleichtert gewesen, also wo Spanien das Ding dann gemacht hat. Also es ist wirklich auch, ich glaube, das ist schon an verschiedensten Fronten so zur Sprache gekommen, aber es ist so, der Fußball hat schon gewonnen. Ich glaube, das ist wirklich ein Fazit, wo man nach dem Spiel gestern können ziehen. Also ich meine, zum einen hast du die unzähligen Fouls und Nicklichkeiten, wo ja, die einfach akzeptiert worden sind, über das können wir nachher noch schwätzen, aber auch einfach rein spielerisch. Also die Spanier haben es von A bis Z komplett dominiert. Die Argentinier haben, glaube ich, in der 110. Minute oder so den ersten Abschluss. Also, ja, das sagt dann eigentlich auch schon alles.
Ich habe noch eine Frage an Till.
Ja, sag mal.
Das ist ja kein Geheimnis, dass du ja durchaus auch gewisse Sympathien für Charaktere, wo jetzt nicht mehr jeder mag, dass du da gewisse Sympathien hast, zumal, also respektive, wenn sie, je nachdem, in deinem Team spielen, wo du favorisierst. Gäbe diese Welt, in der für dich vorstellbar wäre, dass wenn jetzt der Leandro Paredes würde bei, ich weiß jetzt nicht, Chelsea shooten, oder der nähere Vergleich, oder der Renzo Fernandes, der ja bei Chelsea gespielt oder vielleicht gespielt hat, das weiß man noch nicht, wo du Sympathie für dich hast, oder ist das selbst bei dir ausgeschlossen?
Also ausgeschlossen ist eh nichts. Ich bin da immer rechts Fan im Wind. Wenn Spieler zu meinem Verein wechseln, sind sie plötzlich alle tiptop. Aber tatsächlich etwas, was ich gestern während dem Spiel über McAllister gesagt habe, und, oder zumindest gedacht habe, habe es, glaube ich, mehr vor einem Jahr nicht gemurmelt. Ich glaube, niemand hat darauf reagiert. Aber bei diesen Argentinier...
Ich habe es gehört. Hast du gehört?
Okay. Bei diesen Argentinier und auch bei einem Enzo, der spielt immer hart. Aber bei denen merkst du aus meiner Sicht einfach immer nochmal einen riesen Unterschied von Verein zu Nationalmannschaft. Und klar, jetzt Leandro Paredes hat jetzt jo, zumindest nicht bei diesen Vereinen gespielt, die ich jetzt mega verfolgt habe. Darum kann ich ihn jetzt auf Club-Ebene nicht gross einschätzen. Aber jetzt gerade bei einem McAllister, da kommt man bei Liverpool manchmal so, aber eben, vielleicht auch Liverpool verfolge ich jetzt nicht allzu intensiv, aber so übertrieben gesagt, so ein bisschen nach einem braven Mittelfeldspieler über. Und mit Argentinien wird er mit zu einem anderen Mensch. Und das gilt sie auf eine Art auch zu respektieren. Ich meine, dass man sich für die eigene Nation verrisst, es hört dann einfach auf, wenn es halt massiv unsportlich aus meiner Sicht, oder teilweise zumindest sehr unsportlich wird. Und ja, das heisse ich nicht gut, logischerweise, aber die Türen für gewisse Spieler zu meinen Vereinen, die wären schon noch nicht definitiv zu hören.
Ja, ich würde da vielleicht gerade in die Kerbe noch ein bisschen reinschlagen. Vielleicht, ich glaube, ich bin selber jemand, der das auch gerne macht auf dem Platz, so in meinem Amateurspiel so ein bisschen ausreizen, was geht. Und ich finde das auch auf dem Platz, wenn ich zuschaue, finde ich das voll legitim. Ich finde es auch bei den Argentinier legitim, dass man ausreizt, was quasi regeltechnisch möglich ist, dass man auch, dass man halt hart spielt, das sowieso. Ich glaube, wenn man Premier League schaut, dann wird auch hart gespielt. Aber was du dort halt einfach nicht unbedingt siehst, sind einfach so die unzähligen einfach Unsportlichkeiten. Und ich glaube, mit dem haben auch ganz viele, die zugeschaut haben, so Mühe gehabt, also inklusive mir. Und dort hört es für mich auch irgendwann auf, wenn du in jedem Zweikampf, wenn der Ball weg ist, dem Gegner noch einen Schupfer gibst, wenn du in jedem Zweikampf versuchst, ihn noch irgendwie mit dem Ellbogen oder so zu treffen, wenn all die Sachen unbestraft bleiben vor allem, dann wird es problematisch. Und ich würde der Argentinier darum viel weniger einen Vorwurf machen als der Schiris, wo einfach das alles durchgehen. Und das ist gestern, finde ich, symptomatisch gesehen, hat mich mega an das Spiel von Frankreich gegen Paraguay auch erinnert, dass wenn du nicht am Anfang mal einfach als Schiedsrichter ein Zeichen setzt und sagst, hey Leute, so geht's nicht, wir wollen im Endeffekt ein Fußballspiel haben, dann artet es irgendwann aus und der Schiri hat überhaupt keine Kontrolle mehr. Ich meine, dort, wo der Enzo vom Platz fliegt, dort die Situation der Paredes, die nach dem Schlusspfiff noch komplett durchdreht und dann zum Glück immerhin noch eine rote bekommt. Aber ich hoffe, er wird jetzt auch für eine lange Zeit gesperrt werden. Also wenn er sich dort dann noch zwei oder drei Spanier einfach vergeht, das ist crazy. Also dem sind alle Sicherungen durchgegangen. Und das ist die Folge dessen, wenn du einfach Kleines so loslässt, dass einfach alles möglich ist. Und das ist dann einfach schade, weil am Schluss, ich glaube, wir werden alle Fußball sehen. Ich weiß ja nicht, was die FIFA da für eine Idee hat mit dem alles laufen lassen, mit dem Reklamieren laufen lassen. Weil am Schluss macht es einfach das Spiel kaputt. Und das ist schade. Ich finde es cool, wenn man mehr laufen lässt, wenn man mehr Härte zulässt. Aber der ganze Rest ich glaube, das will einfach niemand sehen.
Weil du gerade noch einmal schnell ergänzen, was ich vorhin will sagen, von was ich heute noch gesehen oder gehört habe, was ich sehr treffend gefunden habe, ist der Christoph Kramer, Experte, wo eigentlich ziemlich in die gleiche Richtung gesagt hat wie du, Linus, so, dass er es respektiert, absolut auch legitim findet und ja auch nachvollziehbar ist, wenn man einfach das Spiel will gewinnen und dementsprechend auch seine Herangehensweise, je nach Gegner, je nach Möglichkeiten, ein bisschen anpassen. Ich meine, wir haben Argentinien vor 4 Jahren gesehen, in wahrscheinlich einem von der besten WM-Finale. Jetzt, 4 Jahre später, ähnliches Spielermaterial, alle ein bisschen älter geworden, anderes Team auf der anderen Seite, passen sie ihre Spielweise an, ultra-defensiv, was für einen Fußball natürlich grundsätzlich, sage jetzt aus meiner Sicht, schade ist, weil es dann halt eher, man hat es ja gesehen, es war eigentlich ein Spiel auf ein Goal gewesen, aber sie haben es lang eben noch können heben und dementsprechend muss man das ja auch respektieren. Aber was er dann eben gesagt hat, so wenn auch jetzt mit der Vorbildfunktion noch von so einer Bühne, von einem WM-Final, wenn es dann so ein bisschen ins Dreckige reingeht und eben das Nachkicken, das ständige Reklamieren, ich meine sogar Enzo Fernandes, wo der Kubar sich fast zum Salto verleitet hat, dass er dann also den Finger wedelt. Nach Abpfiff, Paredes hast du erwähnt, diese Sachen lassen einen dann halt schon zum Fazit bringen, dass du jetzt für einen Fußball schon das richtige Team gewonnen hat.
Ich finde das aber noch eigentlich spannend im Zusammenhang mit der ganzen Diskussion rund um Argentinien. Ich glaube, da habe ich von niemandem oder in diesen Bubbles, wo ich mich bewege, ich habe jetzt von niemandem irgendetwas anderes gehört. Ich habe das, was der Kramer gesagt hat, Till, ich habe das auch gelesen oder gehört. Auch sonst, ich habe das Gefühl, sind sich da alle relativ einig. Und das ist ja schon mal eine gute Sache, dass man da den Eindruck hat, okay, der Fußball hat gewonnen. Das ist ja richtig, wo der Fußball vielleicht auch grundsätzlich nicht einschlossen, so wie in Argentinien gewählt hat. Ich würde nur noch schnell gerne den Punkt aufnehmen, wo der Linus so ein bisschen gesagt hat, wo mir auch sehr wichtig ist, nämlich mit den Schiedsrichter und der Haltung zu der Art und Weise Fußball spielen. Ich sehe immer wieder mal auch Match von Atletico, wo vom Stil her in ein bisschen ähnliche Richtung gehen, wie Argentinien selber spielt. Und ich finde, was man auch gemerkt hat an diesem Turnier, zum Teil gibt es ein paar Veränderungen im Schiri-Wesen, die ich auch begrüße, wie zum Beispiel eben die lange Leine, wenn sie dann gut, konsequent umgesetzt ist. Aber das andere ist, was ich finde, wo man im Schiri-Wesen wirklich an die Grenzen gekommen ist, ist, dass du gemerkt hast, wenn die Schiris nie selber Fußball gespielt haben, und das ist ein altes Thema, aber ich finde es immer wieder relevant, dann fehlen die Fähigkeiten, um gerade so ein Team wie Argentinien auch die Dynamik rauszunehmen. Oder die rote Karte, die der Brill vor einer Woche bekommen hat. Das ist ein ähnlicher Mechanismus, der dahinter setzt. Es hat hunderte so Situationen gegeben, wo die Argentinier eigentlich provozieren. Ich bin sicher, ihr habt die Statistik auch gesehen mit dem Warentscheid, wo Argentinien zugesprochen bekommen hat, also die Häufigkeit und im Vergleich mit den anderen Teams und so. Und das baut ja auf dem Zickeln und so, aber im richtigen Moment verjagt es halt den Gegner. Und ich finde, das kannst du nur, wenn du ein Gespür für das hast, dann hast du selber mal irgendwo durch Fußball gespielt und dann hast du ein bisschen ein Verständnis, wie das funktioniert. Und das haben die Schiris in der Regel nicht gehabt. Ich finde, auch gestern noch bedingt. Und ich finde, dort muss man schon nochmal dran.
Ich finde das so schwierig zum Einschätzen, so von außen, weißt, ich habe keine Ahnung, welche Schiri hat oder nicht mal irgendwo wie hoch Fußball gespielt. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was du auch einfach mit genug Match als Schiedsrichter ja irgendwann musst checken, wie das so ein Spiel leid ist und dass es eben nicht ausartet. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob das dann so das quasi das Wichtigste ist, aber der Outcome ist für mich ja, das Wichtige, und da bin ich komplett bei dir, oder? Also, es kann nicht sein, dass man so etwas zulässt, weil eben, es ist überhaupt nicht im Sinn vom Sport. Und das finde ich einfach schade. Ich meine, eben, da schauen so viele Menschen zu und sie sehen sehen das? Ist das Bild, das man will vom Fußball verbreiten über die ganze Welt, wo man will sehen, im WM-Finale? Also ich glaube, niemand, der Sport gerne hat, möchte das. Und eben, wiederum, Argentinien ist völlig in ihrem Recht, dass sie das versuchen auszureizen, aber eben, irgendwo müssen die Grenzen gesetzt werden und das ist an dieser WM mehrfach komplett verpasst worden. Und eben, auch da wieder, das betrifft nicht nur Argentinien und will da nicht zu fest in das quasi so reinkehren und über War und Entscheid, dies und das. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem und Argentinien hat das einfach bis zur letzten Sekunde und bis zur allerletzten Grenze versucht auszureizen. Und ja, ich glaube, da muss man schon in eine andere Richtung gehen. Ich meine, vor 2 Jahren EM haben wir noch Captains Only Rule gehabt, wo in meinen Augen sehr gut funktioniert hat. Und ich bin sehr sicher, dass die UEFA wieder mehr auf das wird auch schauen, weil es hat sich auch da so ein bisschen ausgeschlichen jetzt über die letzten 2 Jahre leider. Aber das hat wunderbar funktioniert. Und wenn du alleine mit dem kannst entgegenwirken, dass halt nicht dann jeweils 10 Spieler direkt beim Schiri stehen, dann wäre das auch schon mal wichtig, wenn das Reklamieren wieder aufhört. Also das will niemand sehen, es macht das Spiel komplett kaputt. Es ist nicht im Sinn vom Sport und da muss etwas passieren. Also ganz klar.
Wenn ich vielleicht auch noch schnell darf einhängen, also es geht genau um das, oder? Also wenn du jetzt die Umsetzung von der Captains-Only-Regeln wieder stärker forderst, also was würde bedeuten, dass man wieder sanktioniert wird als Spieler, der nicht der Captain ist, dann ist ja genau das ein Zeichen, das dazu beiträgt, dass das sich wieder ausschleicht. Und das ist genau das, was ich auch mein, was ich vorhin gesagt habe, wo ich finde, wo die Schiris näher dran sind an der Dynamik des Matches. Ich habe 2 Beispiele, ganz kurze Beispiele, die ich erklären kann, zum erzählen, was ich meine. Das eine ist, möchtet ihr euch noch erinnern, gegen Portugal, wo die Schweiz klar rausfliegt. Dann macht der Ruben Dias in der 3. Minute gibt dem Brille einen riesen Ellenbogen. Und als Spieler machst du das manchmal bewusst, gerade auch speziell am Anfang, um ein Zeichen zu setzen. Das bleibt im Kopf hängen. Der Brille hat nachher nicht mehr gleich gespielt im Zweikampf gegen Ruben Dias wie davor. Das kann man beeinflussen. Es gibt noch ein bekanntes Video von Kobe Bryant gegen Spanien an der Olympiade, wo er sein Teammitspieler Gasol, sie haben nachher darüber geredet und er hat es angekündigt, er hat gesagt, ey, spiel den Ball dort über und wenn er kommt und dich will blocken, dann hau ihn voll um. Und das ist genau das gleiche Prinzip, oder? Also, das war absichtlich gewesen. Und das sind schon Sachen, also als Spieler weißt du, dass das kann passieren kann. Aber als Schiri bewertet man ja immer nur quasi nach Regelbuch und weniger, was ist gerade die Dynamik vom Spiel. Es gibt noch viele andere Sachen, die komplex sind, Dynamik daraus rauszunehmen. Aber es sind schon so Kleinigkeiten, die gerade jetzt auch die Argentinier oder auch sonst im Turnier dann irgendwie so Ungleichheitsdiskussionen geführt haben, weil sich jemand benachteiligt gefühlt hat, vielleicht auch mal zu Recht. Und dort finde ich schon, keine Ahnung, als ehemaliger Spieler, du kannst gewisse Sachen schon lesen. Und wenn dann nachher der Nächste eine geile Karte bekommt für etwas, was sich kumuliert hat, von Spielern wie jetzt der Paredes, war keine Ahnung. Die anderen geilen Karten, die nach dem Paredes sind, ein Foul verteilt wurden, sind eigentlich inoffiziell an Paredes gegangen. Aber das ist schon nicht richtig. Ich finde, dieser Dynamik kann der Fußball schon noch mehr dazu lernen.
Also für mich geht das einfach auch in eine Vorbereitung rein, die ein Schiedsrichter für so einen Match macht. Die schauen ja auch den Match von vorne an. Und ich will Mega. Das auch nochmal schnell klarstellen. So für mich geht es da auch nicht nur in das Argentinien-Bashing rein. Da will ich jetzt wirklich gar nicht drauf einsteigen. Aber wenn du siehst, dass ein Team doch genau so probiert, die Grenzen auszuloten und mal eben ein Zeichen zu setzen. Ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Die können ja ihren Matchplan auch abändern. Wenn du in der 3. Minute, ich weiss nicht mehr, wer es war, aber für ein klares taktisches Foul im Zentrum eine geile Karte gibst und deine Linie so setzt, dann gehen die doch dann noch nicht mehr in jedem Zweikampf so rein, weil sie wissen, hey, dann kriegt einfach jeder eine geile Karte. Bei einer direkten Roten würde ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen, aber geile Karten sind da, um deine Linie zu zeigen. Und ich glaube, Das hat der Schiri gestern verpasst und das hätte er können gesehen können, wenn er sich angemessen vorbereitet hat. Und darum würde ich auch nochmal Linus zustimmen, dass der Schiri da aus meiner Sicht auch mehr zu kritisieren ist, teilweise bei den Sachen, die sportlich bleiben, zumindest, weil faul, ausser sie sind jetzt in der Tätigkeit, aber die gehören auch zum Sport. Da muss man jetzt nicht jedes Foul irgendwie komplett kritisieren, sondern mehr die fehlende Reaktion vom Schiri drauf.
Ganz genau. Das ist ein mega wichtiger Punkt, oder? Wenn du eben auch jetzt die Situation vor, ich kann sie überhaupt nicht im Kopf fallen, wo du beschrieben hast vom Diaz gegen Embolo damals. Aber von diesen Situationen gibt es häufig welche. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Trainer, die dir sagen, ey, das erste Foul ist gratis.
Das ist richtig. Weil absolut
es wird keine Gelle geben im ersten Foul. Und das sind Probleme, weil das erste Foul ist nicht gratis. Das erste Foul ist genauso ein Foul wie ein Foul in der 80. Minute. Und ich habe mit dem mega Mühe.
Das hat sich aufgebaut jetzt natürlich.
Nicht dann... Ja, klar. Aber das, ich finde, da muss man wirklich entgegenwirken. Und eben, der Till hat es richtig gesagt, wenn der eine in der dritten Minute eine Gelle bekommt, dann muss der den Rest vom Spiel aufpassen. Und das setzt das Zeichen ans ganze Team, weil du willst nicht mit deiner ganzen Abwehr mit geiler Karte rumlaufen nach einer halben Stunde, weil dann kannst du eben nicht mehr so rein, weil dann läufst du plötzlich vor, dass du vom Platz fliegst. Und darum sind eben diese Sachen extrem wichtig. Und das einfach laufen lassen, bis es nicht mehr geht. Und eine Gelle gebe ich dann mal, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann, ja, dann kriegst du kein schönes Fußballspiel an. Das ist klar.
Absolut bei dir. Vielleicht jetzt noch sportlich aufs Spiel bezogen. Was hat euch gefallen? Was bleibt hängen?
Ja, schlussendlich Spanien grundsätzlich, soll ich sagen, natürlich klar überlegen gesehen, gut gespielt. Ich habe gefunden, teilweise, wie so oft, den Ball aus meiner Sicht ein bisschen zu fest ins Goal tragen. Weil schlussendlich so die ganz, ganz, ganz gefährlichen Abschlüsse haben sie jetzt auch nicht zahlreiche gehabt. Also sie haben klar die Hoheit gehabt im Mittelfeld, die Hoheit vor dem Strafraum, aber dann so ganz sauber fertig gespielt haben sie es auch nicht. Darum aber trotzdem, logischerweise, ein schöner Fußball, das müssen wir nicht drüber reden. Auf Argentinien-Seite muss man halt ein weiteres Mal sagen, die haben wirklich ihr Leben gegeben auf dem Feld. Also ich meine, Taliafico hat am Schluss kaum mehr können laufen und wirft sich trotzdem noch in jeden Zweikampf mit dem Lamine Yamal rein. Und die Spieler, die wachsen teilweise eben gefühlt so über sich aus, spielen auf ihren Positionen gegen so klar bessere individuelle Spieler, aber im Kollektiv kriegen sie es an, dass sie bis zur 100, weiß nicht wie viele Minuten, teilweise noch in Unterzahl, einfach kein Goal kriegen. Darum, das muss man auch positiv erwähnen in dem Sinn, das gilt jetzt auch zu respektieren. Von dem her, ja, es ist vielleicht nicht gerade, oder vielleicht mit Abstand nicht gerade das spannendste Finale gewesen, weil es so einseitig war. Aber es hat doch ein paar Sachen gegeben, was cool zum Zuschauen gemacht haben. Oder cool zum Zuschauen, spannend zum Zuschauen gemacht haben.
Ja, cool zum Zuschauen, gar nicht so wirklich gefunden, nein.
Haben mich gerade noch korrigiert.
Also was sicher bleibt, ist das Goal, das Einzige. Ich finde, Williams legt da richtig schön dann nochmal zurück mit dem Kopf. Das war wirklich eine coole Aktion, die zum Goal führt. Ansonsten bleiben, wird man glaube ich, vor allem der Enzo, wenn er mit dem Finger winkt, nachdem er quasi sowas von wegpfeffert, das ist halt auch die Audacity, dort dass er noch zu sagen, nein, ist nichts. Und dann die ganze Aktion nachher, wo er und der Messi noch die rote verlangen gegen den Cucurella, weil er irgendwie eine Millisekunde die Hand vor dem Maul hat, das ist auch, finde ich, eher peinlich gesehen. Also das sind leider so ein bisschen die Szenen, wo wir bleiben, aber ich hoffe, langfristig wird man von dem Finale nicht ganz so viel bleiben.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, sportlich ist kein Finale, wo lang wird bleiben. Ich glaube, es sind eher die verschiedenen Begleiterscheinungen, die das Turnier von Anfang an im Vorfeld auch schon ausgemacht haben und vielleicht im Zusammenhang jetzt auch mit dem Finale der letzte Auftritt auf der Weltbühne vom Fußball von Messi, aber wirklich sportlich sonst, also ich muss auch sagen, ich habe es einen langweiligen Finale gefunden zum Zuschauen aufgrund von der Spielausrichtung von der Argentinier, taktisch finde ich, darf man sagen, sie haben Träume, also wir haben den Bus parkiert, aber sie haben Träume schon sehr gut zugemacht. Also jetzt auch über die Flügel raus, keine Lösung gefunden. Es hat eine Situation, wo sie sich einmal schön durchkombinieren, wo aber dann der letzte Pass ist einer zu viel. Oder falsch entschieden. Und sonst ist nicht viel möglich für die Spanier. Das haben sie gut gemacht, aber ja, dafür, ich glaube, niemand von uns hat eingeschaltet zum Sonnenfinal gesehen. Gerade auch jetzt im Vergleich noch mit dem vor 4 Jahren. Aber du siehst, wie es ist. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Turnier gesehen, wo uns ganz viel zum Diskutieren gegeben hat und auch weitergegeben wird. Und ich weiß nicht, außer jemand möchte jetzt noch etwas sonst inhaltlich zum Final sagen. Ich glaube, ich könnte man auch von mir aus gesehen dann noch ein bisschen aufs Schweizer Fazit gehen.
Wir könnten natürlich noch über die Halbzeitshow reden, aber ich glaube, das überlegen wir anderen.
Für mich auch in Ordnung.
Ja, ich glaube, die können wir skippen. Können wir, glaube ich, skippen. Vielleicht noch kurz das Spiel um Platz 3. Wenn wir jetzt nicht groß diskutieren, aber den Kontrast habe ich jetzt schon auch gewaltig gefunden. Also natürlich in dem Spiel geht es um nichts. Es ist mehr Glorified Friendly, wo trotzdem noch für die Statistiken zählt. Und Mbappé holt so Torschützen-Krone von dem Turnier. Aber ist gleich. Also komplettes Chaos, bisschen 6-4, 10 Goal in einem Match, ist komplett absurd, aber viel geile Goal und hat irgendwo durch sau Spass gemacht zum Schauen. Und dann hast du das Finale am nächsten Tag, wo halt aufs krasse Gegenteil ist. Das habe ich schon auch noch interessant gefunden.
Völlig absurd war das Spiel. Also, ich meine, da trifft der eigentliche Turnierfavorit auf, also Frankreich auf England, und es steht zur Pause einfach 4-0. Und dann kommen sie aber noch mal sowas von zurück. Und ich glaube, das Goal, ich glaube, es ist 4-2. Der doppelte Doppelpass von Mbappé und dem Olise, das ist so geil gespielt. Wenn er dann nach rechts auslegt und der Olise legt ihn aber gerade noch mal rein. Ich kann es jetzt nicht gut beschreiben, aber es ist einfach ein Jesus-Goal. Es hat mega Spass gemacht zum Zuschauen. Klar, eben, es ist man hat gemerkt, es geht nicht mehr um viel. Ist man jetzt auch müßig, irgendwie noch da Frankreich gross für die Einstellung in der ersten Halbzeit zu kritisieren. Aber ja, auch mal Spass gemacht hat es zum Zuschauen, definitiv.
Definitiv. Aber eben, wenn wir vielleicht nicht zu viel Zeit hier verlieren, Walle, du hast vorhin gesagt, vielleicht noch ein Fazit zu der Schweiz, bevor wir dann vielleicht so die ganze WM noch ein bisschen abrunden können. Der Till und ich können schon ein bisschen über die Schweiz diskutieren in vorherigen Folgen. Würde aber sonst das Wort gerade dir geben, Walle. Was ist denn für dich so das Fazit?
Also, es geht, es ist, ich würde es als ambivalent beschreiben. Aber sicherlich zumal mit einem positiven Anfang. Ich glaube, das haben diverse Experten und Medienblätter glaub, auch schon so ein bisschen aufgefangen. Die Schweiz ist kein kleines Fußballland mehr, sondern die Schweiz ist eine Fußballnation. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich mich daran aufziehe, weil ich glaube, man hat gesehen, man hat die amtierende, also jetzt ehemalige Weltmeister können schlagen. Man ist nicht so weit weg davon. Man hat vor allem in der Defensive, finde ich, wir sind mindestens Top 3 gesehen von allen Teams, die es gegeben hat. Von dem her ist es eine absolute erfolgreiche Geschichte gewesen, das Turnier. Was mir sonst noch ein bisschen bleibt, und da würde ich jetzt schon probieren, nicht zu negativ wählen sein, weil ja, das überragt. Man hat den nächsten Schritt gemacht und das ist das Ziel gewesen, also sprich Ziel erreicht. Es überragt aber bei mir persönlich, wirklich jetzt nur ganz persönlich, auch ein bisschen Wehmut. Weil ich das Gefühl habe, oder wo ich noch nicht so recht weiss, wie eine Nationalmannschaft in 2, geschweige denn in 4 Jahren aussieht. Ich glaube, wir werden immer noch ein paar tolle Säulen haben von dieser Mannschaft. Aber wenn ich jetzt gerade auch schaue, wie nah wir jetzt da dran gewesen sind, ja, vielleicht grössere Coach arbeiten, glaube ich, es wäre so möglich gewesen. Und ich habe mir dort ein bisschen mehr Mut gewünscht. Und das hat nicht schon Und das hat nicht erst bei Argentinien angefangen, sondern schon das ganze Turnier durch, gerade was die Offensive angeht. Ich glaube, dort haben wir nicht unser bestes Turnier gespielt. Und das macht mir ein bisschen weh, wenn ich jetzt eben schaue, wie Argentinien sich... Nein, Argentinien spielt die beste Halbzeitspiele gegen England in der zweiten Halbzeit. Aber sonst, die wäre ja schlagbar gewesen. Ich glaube, da sieht niemand zu gross anders. Und wenn ich dann schaue, wie England das auch gemacht hat und so... Ich glaube, der große Wurf, um es abkürzen, ich glaube, der große Wurf, der war echt machbar gewesen. Und jetzt ist es immer noch ein großer Wurf, halt nicht ganz, ganz bis zum Schluss. Und ich hoffe, dass wir trotzdem ja, uns jetzt auch als so eine Fußballnation verstehen und weiter an dem anknüpfen und weniger wieder in unser Understatement zurückgehen. Und dann ja, bin ich in der Zukunft trotz allem positiv gestimmt. Sorry für den Monolog.
Ja, also ich glaube, ich kann mich da nur anschließen, weil ich nicht das wiederholen, weil ich eigentlich ziemlich ähnlich reagiert habe direkt nach dem Argentinien-Spiel. Ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, den nächsten Schritt haben wir gemacht. Die Definition, dass man uns als Fußballnation kann sehen, wo ein Finalist wirklich an mehr als nur an den Rand von einer Niederlage gebracht hat, das da kann man sich geben. Vielleicht ist es auch Ungeduld, aber bei mir bleibt trotzdem eher leider immer noch die Enttäuschung, wie irgendwie die Freude über den nächsten Schritt. Und mit Ungeduld meine ich halt, dass man gerade noch, das habe ich glaube wortwörtlich so in der letzten Folge schon gesagt, der nächste Schritt gerade hat können nochmal überspringen, gerade in ein Halbfinale hat können gehen und dann gegen England glaube ich auch nicht chancenlos gewesen wäre. Darum, ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde es auf eine Art trotzdem ein cooles Turnier, eine coole Story. Frage mich auch, wie die Nazi aussieht. Ob es nochmal so eine Chance gibt. Ich hoffe sehr. Aber es bleibt schon jetzt enttäuschend.
Ja, same eigentlich. Also ich glaube, ich finde, man ist ziemlich im Rahmen vom Erwartbaren geblieben, leider, mit dem Turnier. Ich habe nicht das Gefühl, dass man jetzt da, also klar, eben mit 2 K.O.-Runden überstanden, aber ich finde halt, ja, gegen Algerien musst halt und dann das Kolumbien-Spiel auf jeden Fall tough, aber ich denke, das ist schon das Niveau, das die Schweiz sich auch sehen muss. Und er muss sagen, so, hey, Kolumbien ist ein Gegner auf Augenhöhe und da darfst du dann mal gewinnen. Und von dem her so der wirkliche Schritt, der große Schritt nach vorne ist für mich halt wie nicht gesehen. Leider. Ich glaube, da hätte man müssen machen eben dann gegen Argentinien. Aber ich finde, die Art und Weise, wie man sich verkauft hat gegen Argentinien, ist wirklich stark gesehen. Ist das beste Spiel gewesen von der Schweiz. Allgemein habe ich das Gefühl gehabt, man hat sich wie andere Nationen auch im Verlauf des Turniers können steigern, in den richtigen Moment können steigern, häufig. Und das glaube ich, ist gut für all die Spieler, die dabei gewesen sind und für, ja, den Verband und fürs weitere Arbeiten nach vorne. Ich glaube, dass man da in Zukunft, klar, muss man sich ein bisschen neu aufstellen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Mannschaft einen mega Umbruch wird erfahren. Also von dem her, ich glaube, man kann das wie nehmen und ja, super weiter in Zukunft gehen. Und ich glaube aber, dass es, ja, wie Sie auch gesagt haben, dass noch Medien gesehen wäre.
Gut, ja dann.
Ich finde halt.
Haben Sie noch etwas? Ja. Alle?
Mir ist noch ein Vergleich in den Sinn gekommen von den Kräfteverhältnissen. Norwegen ist gleichzeitig wie mehr rausgeflogen, ist in der breiten öffentlichen Wahrnehmung auch so ein bisschen als Dark Horse oder Geheimfavorit genannt worden. Im Gegensatz zu uns, von uns hat ja niemand geredet. Wir jetzt als Schweizer, würde ich jetzt aber schon behaupten, ich sehe uns einen Schritt weiter als die Norweger. Die sind dort, wo wir vielleicht vor 3, 4, 5, 6 Jahren gewesen sind, nach schon ein paar Turnieren gespielt haben. Und ich meine, die sind jetzt gerade schon so weit gekommen wie wir. Wenn ich mir so ein bisschen denke, ich tue vielleicht auch ein bisschen die verpassten Chancen in den 3, die wir schon ein paar Mal hatten. Ich meine, die EM letzte ausklammert, aber gegen Portugal scheiden wir sang- und klanglos aus. Wir kommen auch noch Spiele im Kopf gegen Polen, 2016, 2018, erbärmlich gegen die Schweden rausgeht. Wenn ich jetzt das vergleiche von den nächsten Steps und so, ja, frage ich mich irgendwo durch auch, oder erhoffe ich mir, dass wir vielleicht trotzdem mal bald jetzt auch vielleicht gegen eine grosse Nation weiterkommen. Ich glaube, dieser Wunsch ist sicher auch gross. Und auch da der Schmerz darüber, dass es so möglich gewesen wäre wie jetzt, kaum voran. Ja, also ich teile das sehr mit euch dann, oder wir teilen das, glaube ich, alle so ein bisschen.
Ja, wenn du jetzt schon Norwegen ansprichst, und vielleicht so ein bisschen das von der Schweiz ein bisschen öffnen, so zum allgemeinen Fazit von der WM und was so ein bisschen bleibt bei euch. Sind dort Norweger und zum Beispiel das Rudern von allen, ist das etwas, wo euch bleibt? Und wenn es bleibt, wie bleibt es oder was bleibt sonst?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, Norwegen ist sicher ein Team, wo mich, ich würde jetzt nicht sagen, massiv überrascht, aber trotzdem beeindruckt hat. Ich meine, die vielleicht halt auch noch eine andere Story an ihrer ersten WM seit längerem. Aber die haben auch ihre Superstars, alle voran natürlich den Haaland. Aber die haben gerade schon mit Brasilien eine Nation geschlagen, wo jetzt an einer WM ein bisschen anderes CV vorzuweisen hat. Darum ist Norwegen sicher vorne dabei, bei dem, was bleibt. So, es hat halt viele so schöne Stories gegeben, Kap Verde und so weiter, wo ich mich jetzt aber frage, ein bisschen, wie nachhaltig die jetzt bei mir persönlich bleiben, weil ich da halt schon auch im zweiten Gedanken dann oft so an die Aufstockung denke, wo ja auf der einen Seite auch ein bisschen verständlicherweise als Erfolg betitelt worden ist, weil es ja wirklich jetzt nicht mega viel Klatschen gegeben hat. Also der Unterschied zwischen den, sage ich, 16 neuen und den gestandenen, Anführungszeichen, 32 Teams, ist jetzt wirklich nicht riesig gewesen, aber trotzdem verwässert es für mich so ein bisschen sportlich, das Turnier, das dann halt eben von 48 Teams 32 weiterkommen. Und dann ist so für mich halt die Definition von irgendwie so einem Märchen, ist dann halt für mich auch so ein bisschen verwässert. Also ist Kap Verde jetzt ein Märchen? Weiß ich nicht so recht. Es ist sicher eine riesige Story, aber ja, das bleibt bei mir noch so ein bisschen unbeantwortet hängen, so die Frage, also bezüglich der Aufstockung.
Ich finde das auch, dass das ein Thema ist, wo zuerst mal so ein bisschen muss sacken lassen. Auch die Thematik mit dem Weiterkommen. Ich glaube, es ist schon schwierig, dass nach dem ersten Spiel, wenn du das gewünscht, dass du eigentlich schon mehr oder weniger auf der sicheren Seite bist oder dass ja, einfach die Chance, dass Weiterkommen viel, viel grösser ist aufgrund von diesen Drittplatzierten. Die Gedanken werden ja schon weitergetragen. Es wird schon davon geredet, von einer weiteren Erweiterung von diesem Turnier. Und ich glaube, da braucht jetzt einfach einmal ein bisschen Distanz. Also ich glaube, keiner hat mehr Bock, jetzt über das zu reden. Und, oder das ist so ein bisschen die Gefühlslage, habe ich das Gefühl, oder mir geht es zumindest, was der Till ein bisschen beschrieben hat. Man weiß es noch nicht so recht. Ich kann oder möchte sehr gerne noch ein weiteres Team mit in die Verlosung nehmen, und ich sicher auch aufgrund von der persönlichen Erlebnis näher habe dürfen kennenlernen, und zwar die Mexikaner. Wie ich es glaube auch schon ein paar Mal erwähnt habe, bin ich ja zwei Wochen auch in Mexiko gewesen, unter anderem auch, wo sie historisch seit zig Jahren wieder mal weitergekommen sind in einem K.O.-Spiel gegen Ecuador. Und da muss ich schon sagen, das war für mich extrem erfreulich gewesen. Also wirklich eine rein positive Geschichte im Gegensatz zu vielleicht anderen Storys. Die Gastfreundschaft und der Enthusiasmus von den Mexikanern, das war schon mega eindrücklich gewesen. Auch auf Social Media hat es viel Beitrag gegeben zu den festen Feierlichkeiten nach dem Spiel jeweils. Und ich kann da wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, das war wirklich unfassbar gewesen. Auch wie die untereinander mit den verschiedenen Fanlagern umgegangen sind. Einfach die Freude auch am Fußball und irgendwie auch in einem positiven Sinn am Nationalstolz. Ich finde, das kann man ein bisschen schwierig sein, Nationalstolz, aber jetzt gerade im Zusammenhang mit Fußball. Und so wie ich es in Mexiko erlebt habe, super eindrücklich gesehen und super positiv. Und ich glaube, alle, die in der K.O.-Spiel gegen Mexiko gespielt haben, die Engländer jetzt am Schluss, die sie auch rauswerfen, schwärme in den höchsten Tönen von ihnen und von dem, ich kann mich dort wirklich nur anschließen.
Ja, Mexiko irgendwie so eine Nation, wo immer bei der WM so irgendwie so ein positives Licht erscheint. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine komplette Verklärung ist, die ich da gerade mache, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, viele auch Spieler so von Mexiko, wo vielleicht sonst nicht auf der ganz grossen Bühne sind, aber irgendwie für die WM immer irgendwie um oder zumindest parat für eine kleine Geschichte schreiben. Also das ist sicher nice. Ich glaube auch bei Norwegen, mit dem Haaland haben sie halt einfach der absolute Superstar, also wo finde ich auch den Vergleich mit der Schweiz zum Beispiel schwierig macht, aber wo halt auch neben dem Platz einfach auch so ein mega likable Guy ist. Ich glaube, das hilft natürlich dann auch. Ansonsten das Rowing, das ist mir so ein bisschen zu fest, wie bei den Isländern damals gesehen.
Und lustig, das habe ich auch gedacht im Fall.
Ja, es ist ja genau das gleiche, es ist das gleiche Prinzip, sie machen einfach etwas anderes. Und, hey, jo, ist nice, aber, weiß jetzt auch nicht, ob es so der Hype, gebraucht hat. Ansonsten, ey, ich finde halt wie, die WM hat die vier top-platzierten Nationen in der Halbfinale gehabt. Und an der Stelle möchte ich noch schnell sagen, weil ich mir gelobt habe für die Halbfinaltipps. Die Halbfinale selber habe ich alle falsch tippt. Möchte ich an der Stelle noch schnell sagen. Ich habe ein komplett anderes Final tippt. Aber am Schluss hat sich Qualität in dem Sinn durchgesetzt, oder? Obwohl du aufstockst, setzt sich die Qualität durch. Und ich finde auch das dann noch schön im Final, so als Fazit von dem Turnier. Am Final hat sich dann die Qualität durchgesetzt. Und mit Spanien, muss ich sagen, jetzt Team gewonnen, wo der Titel die WM am meisten verdient hat, weil sie einfach am konstantesten und am besten gespielt haben. Also das finde ich ein schöner Abschluss und auch wichtig fürs Turnier. Und ich glaube, es wäre cool gewesen, wenn wir noch irgendein Underdog, natürlich vielleicht die Schweiz, im Halbfinale gehabt hätten. Aber ja, ich finde, es zeigt schon, dass die Qualität sich durchsetzt.
Das ist eben genau der Punkt, wo ich mich dann frage, ob das nicht vielleicht sogar, weißt du, ein Argument ist, dass sich die Aufstockung irgendwie wirklich gelohnt hat. Weil so, du hast die Qualität hat sich durchgesetzt und gleichzeitig hast zahlreiche Länder unglaubliche Erinnerungen, sag ich, beschert. Die Frage ist für mich einfach so die Einordnung, sag ich, in jetzt einen Vergleich mit vergangenen WMs. Ich meine, ich habe es geliebt gehabt, werden zuzuschauen, nur um es klarzustellen, aber wenn du mit drei Unentschieden weiterkommst und dann gegen Argentinien ist das 16. Finale gesehen, oder genau, in der Verlängerung, klar, verkaufst du dich mega gut, 16. Finale, sorry, verkaufst du dich mega gut, aber dann bist du halt draussen, ist ein Märchen, ganz klar. Aber ich kann es wie nicht einordnen im Vergleich mit einer 32er WM. Die Schweiz, wir können auch von uns reden, gewinnt das erste Mal noch ein K.O.-Spiel, aber halt gegen Algerien, ohne jetzt despektierlich über Algerien zu reden. Aber es ist einfach, wenn sich Qualität durchsetzt, dann kannst du das von mir aus auch auf 64 offen machen. Dann ist einfach die Gruppenphase noch irrelevanter wahrscheinlich. Aber wenn sich am Schluss Qualität durchsetzt, dann hast du so halt die Bühne noch teilt mit ganz vielen Nationen, die das vorher nie kann, was ja eigentlich mal ein schöner Gedanke ist. Aber ich meine, wir haben, glaube ich, alle das Fazit während der Gruppenphase gezogen, dass das jetzt mässig interessant ist, wenn du, wie du es vorhin gesagt hast, nach dem ersten Spiel schon sicher weiter bist. Aber ich bin da voll bei dir, der Gedanke ist mehr gekommen, Linus, mit der Qualität. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich glaube, du musst es wie so aus den verschiedenen Perspektiven anschauen. Weil, also aus FIFA-Sicht, ich bin überzeugt, es wird eine 64er WM geben. Sehr bald. Vielleicht schon gerade die nächste. Weil, es hat finanziell ist komplett aufgegangen für die FIFA. Für die FIFA gibt es wirklich keine Nachteile. Es ist organisatorisch ein abartiges Mess für die austragende Nation. Ich glaube, das wird in Zukunft einfach auch vielleicht ein gewisses Problem sein. Aber für die FIFA ansonsten hat es keinerlei Nachteil. Die cashen einfach noch mehr ein. Und darum habe ich das Gefühl, wird das fix passieren. Ich glaube, der andere Punkt ist eben sportlich. Ich glaube, was du dann hast, ist, dass halt einfach viele Teams halt dann auch sagen, so, hey, jo, spielt halt jetzt nicht so eine Rolle, der Match. Wir machen mal, spielen wir halt 0-0 oder gewinnen noch knapp gegen, ja, keine Ahnung, gegen Cap Verde, Haiti oder wie auch immer. Und mit der Aufstockung auf 64 könntest du dann vielleicht sogar einen Gegenwert geben, weil dann wieder nur die besten zwei weiterkommen. Dafür hast du dann halt wahrscheinlich einfach zwei extrem schlechte oder Minimum eine extrem schwache Mannschaft dann pro Gruppe drin. Also es ist so, ich finde es nicht geil, rein sportlich. Ich finde 32 Teams lange. Es ist keine Olympiade, also keine olympischen Spiele, wo quasi so der Gedanke wäre, es können alle mitmachen. Und darum finde ich es keine geile Entwicklung, aber eine, die für mich unabdingbar ist.
Also nur schnell zum Klarstellen, die finanzielle Sicht mit Fernsehgeldern, Sponsoring und so, die habe ich jetzt natürlich bewusst ausklammert, dass dort Interessen klar sind, zu einer Aufstockung. Das ist eh klar, mehr Spiel, mehr Geld. Aber jetzt rein sportlich habe ich jetzt das so sagen kurz. Aber ja, spannend auch von dir, Linus, das, ja.
Natürlich, ich finde es noch schön, dass du den gesellschaftlichen Aspekt noch reingebracht hast, weil ich finde, das ist einer von den wenigen Punkten, wo man klar pro einer Aufstockung kann aufführen kann. Ich finde das ein schöner Gedanke, unabhängig davon, dass ich eher auch aufgrund von der sportlichen Natur nicht für eine Aufstockung bin, aber jetzt rein gesellschaftlich gesehen finde ich, das hat einen Punkt und das ist auch einer, wo man gegen Wirtschaftlichkeit und sonstige andere Punkte finde ich kann gut vertreten.
Hey, da müsste ich mich jetzt genau mal damit auseinandersetzen. Das ist dann so ein bisschen die Frage von der Nachhaltigkeit von so Stories, auch in so Ländern. Habe ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt, sondern einige Sachen gesehen halt von Teams, wo du halt Spieler hast, wo alle nicht dort geboren sind. Ich weiß nicht, ob es Cap Verde war. Aber nein, ich bin mir nicht 100% sicher.
Curaçao geboren ist, der Rest ist geboren. Ah, sind alle in Holland geboren.
Ja. Ja, eben dann in solchen Situationen weiß ich dann nicht, wie fest das denn für das Land so ein riesen Ding ist. Aber eben, will ich gar nicht beurteilen, weil ich mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt habe. Aber finde ich, einfach auch noch ein spannender Punkt in der Beurteilung von dem Ganzen.
Gut. Haben wir noch weitere Punkte, bevor wir uns da wieder zurückziehen können für eine Woche oder zumindest 5 Tage erholen, bevor wir wieder von der Super League verwöhnt werden?
Hast du mir schon rausgeschrieben. 25. Ey. Juli 18.00, Servet FCB und Lausanne GC. Krieg schon Gänsehaut. Es kitzelt unter der Zehennägel.
Ey, ich hätte vielleicht nur noch etwas, was wir vielleicht noch kurz besprechen könnten. Über Teams haben wir geredet, über einzelne Spieler haben wir jetzt noch nicht so fest geredet. Wir könnten vielleicht mit dem noch den Bogen schließen, ob es irgendwelche Spieler gehabt hat an der WM, wo euch besonders aufgefallen sind, vielleicht welche, die noch nicht so fest auf dem Zettel haben, oder ob es einfach eine WM von den Stars war.
Für mich war es eine WM von den Stars. Ja. Also,
ja, ganz klar.
Kannst du die Torschützenliste anschauen, ich glaube, die Assistliste anschauen. Ich glaube, so fest, wie sich an den vergangenen Turnier jeweils mindestens jemand so ins Rampenlicht von den ganz grossen Clubs gespielt hat, hat es das ja nicht gegeben. Ich glaube, die sind alle schon versorgt in dem Sinn. Ich glaube, also, man kann jetzt Superstars ja nennen, die performt haben. Ich meine, Haaland, Mbappe, Olise, Bellingham, Kane, die Torschützenliste, Messi. Also, das sind keine Geheimtipps gewesen, die haben performt. Es gibt eher ein paar, sage ich, Stars, die nicht performt haben. Klar hat es schon jetzt ein paar grosse Transfers gegeben. Glaub, gerade auch von, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, von Marokkaner zu Bayern. Saibari. Aber das ist für mich das jetzt so vergleichbar, jetzt zum Beispiel mit so einem James Rodriguez damals. Von dem her für mich ganz klar WM von den Stars.
Ja gut, da muss man halt auch leider, das ist ein bisschen unromantisch, aber das hat sich halt auch verändert, oder? Weil es ist alles viel, viel zugänglicher. Ich habe das ein paar Mal gehört, egal ob es von Berater-Seite war oder von Vereinsseite. Jeder Verein kennt jeden Spieler schon. Dementsprechend, läuft es vielleicht mittlerweile auch ein bisschen anders. Und ja, hinten raus, wie du gesagt hast, Till, also die Elite hat das Ding schon ein bisschen unter sich ausgemacht. Ich würde Jude Bellingham trotzdem noch rausheben. Allgemein interessant, was für einen Werdegang die Realspieler gemacht haben, weil sie sonst eine eher bescheidene Saison gemacht haben. Gehört auch dazu. Ich muss schon sagen, Jude Bellingham hat mich schon sehr beeindruckt.
Ja, muss ich mich anschließen. Ich bin auch sehr positiv von ihm beeindruckt gewesen. Allgemein auch ganzes Auftreten, die Leaderrolle, die er angenommen hat in diesem Team, neben Harry Kane, also der hat wirklich ein starkes Turnier gespielt. Auf der anderen Seite bei den Franzosen, wo häufig ein bisschen untergeht, vielleicht weil er eben keine Goal gemacht hat, und er hat müssen unbedingt Minimum ein Goal machen gegen England, das ist der Michael Olise, wo, finde ich, das Herz war von der französischen Mannschaft, wo aber dann im wichtigsten Spiel auch komplett taucht ist gegen Spanien und eigentlich nicht viel gemacht hat, aber dem schaue ich einfach unfassbar gern zu. Also das ist wirklich eine absolute Freude, technische Übersicht, wo der hat. Das ist wirklich sackstark. Dann vielleicht bei den Franzosen noch der Manu Kone, wo ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte vor dem Turnier. Ich verfolge Serie A halt auch nicht so fest. Spielt bei der Roma. Aber da habe ich eigentlich auch recht stark gefunden. Und dann, also, haben wir schon noch einen so ein bisschen Breakout-Star von dieser WM. Und das ist der Mansambi.
Fair enough, ja.
Das stimmt, ja. Nein, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Und das darf uns auch stolz machen. Das geht jetzt wieder fast ein bisschen ins Negative rein, aber es ist für mich, dort hat es ein kleines Geschmäckle, weil jetzt ist ein No-Brainer, dass der bei der Schweiz immer hat spielen sollen oder super wichtig ist. Aber geil, so haben wir dann nicht darüber diskutiert vor der WM, respektive so ist die Thematik in Trainerstaff nicht gesehen worden. Das geht mir immer noch ein bisschen auf den Sack. Ich finde, da hätte man eine andere Dynamik können aufbauen können, wenn wir das von Anfang an eingebaut haben. Aber er hat es top gemacht und hat sich der Wechsel jetzt ja auch mega verdient. Darum tust du absolut recht, ihn muss man auf jeden Fall erwähnen.
Voll. Also 5 Scorer und jetzt wechselt, glaube ich, für 60 Millionen oder so zu Aston Villa. Also, ich glaube, da kann man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und dann können wir da mit einer Schweizer Note auch vielleicht abschließen.
Passt zu mir, perfekt.
Das ist doch schön. Wunderbar. Hm. Dann würde ich sagen, wir beilen aus, wie wir uns die Super League zu Gemüte führen werden am Wochenende und wie wir dann das mischen nächste Woche. Ich möchte noch schnell 2 kleine Werbungen machen. Wie sagt man das? In eigener Sache. Und zwar zum einen hat es, jemand von euch hat es schon angesprochen gehabt, wir haben gestern noch eine Folge rausgebracht mit dem Kofi Nimelay, ehemaliger U17-Weltmeister mit dem Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und dem Haris Seferovic unter anderem, wo jetzt Spielerberater ist, war die Agentur, in der Agentur schafft, wo der Johann Mansambi auch betreut hat bis vor der WM, wenn wir es schon von ihm haben. Das sicher sehr empfehlenswert, wenn ihr es noch nicht gelost habt. Und dann, ja, wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist, aber der Till, der zu Gast war bei unseren Kolleginnen vom MVP-Podcast. Till, bin ich richtig?
Korrekt, ja. Sehr schön, dass du das noch erwähnst. Sehr gut.
Genau, dort unbedingt auch noch reinhören. Der Till ist zu Gast gewesen, dort ist es auch noch um WM gegangen und hinten raus, glaube ich, auch noch ein bisschen um Super League, wenn ich mich richtig mag, erinnere. Und dementsprechend auch dort unbedingt reinhören.
Können Sie noch in die Shownotes hauen?
Ja, können wir gerne machen. Das ist doch gut. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch zwei Jungs. Merci, habt ihr Zeit gefunden, um hier nochmal ein bisschen pläudern über die WM. Danke vielmals.
Merci dir. Merci Linus. Und danke fürs Zuhören. Und wir hören uns schon bald im hoffentlich nicht so tristen Superliga-Alltag wieder.
Ja, gut gesagt. Mal schauen, ich kann noch nicht sagen, dass ich mega heiß bin drauf, aber vielleicht kommt es dann auch noch recht bald. Aber auf jeden Fall Spass gemacht, die WM zu begleiten mit euch zusammen. Und ja, ganz gute Woche allen, die zugelassen haben. Ciao zusammen.
Gute Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.